Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster mit eurem Host Moritz. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, vielen Dank.
Und natürlich meiner Wenigkeit Julian. Und ja, ich glaube, wir haben heute gute Laune, ne? Sieg eingefahren. Ich wollte ja in der letzten Folge nicht wieder Pflichtsieg sagen, weil so ein bisschen immer, wenn wir Pflichtsieg sagen, dann ist es ja auch immer ein schlechtes Omen.
Ja.
Aber es war ja schon ein Pflichtsieg. Also, ne, ja. Muss man ja ganz klar sagen, wenn du jetzt im Aufstiegskampf drinbleiben möchtest, musst du zu Hause gegen Hannover gewinnen. Ich glaube, das Tabellen 14. oder so.
Ja, aber Laune hat natürlich auch einen deftigen Rückschlag erlitten, weil quasi mein Aufstiegskampf hat einen herben Dämpfer erlitten. Also 2-1 hast du, glaube ich, getippt. Und ich habe 3-1 getippt und mit Blick auf Halbzeit 2 weiß ich nicht, wie dieses Ergebnis noch durchkommen konnte bei diesen Chancen, die es da noch gab. Also, meine Laune, die könnte noch besser sein. Ja. Wir wissen ja, wie wichtig das Tippspiel auch für uns ist.
Ja, sag es, leider habe ich für diese Folge jetzt gar nicht einen neuen Punktestand ausgerechnet, aber es könnte wirklich sein, dass ich, glaube ich, schon mehr als 4 Punkte Vorsprung habe. Also, du wirst jetzt im Endspurt der Saison, wirst du echt einen Endspurt hinlegen müssen. Genau wie Schalke.
Toten glaubte, leben länger, ne? Also,
Ja, genau. Aber ey, kommen wir zum Spiel. Ich glaube jetzt von der Aufstellung her schon so ein bisschen überraschend. Ramftel wieder komplett aus dem Kader gestrichen.
Ja, aber Covid. Corona.
Ach, Covid. Oh, sorry. Ja, cool, dann ich war schon kurz davor, Fehlinformationen zu verbreiten. Ich dachte, es lag schon an der Leistung.
Nee.
Wäre aber auch ein Grund gewesen.
Ja.
Also von daher durfte jetzt Lode als rechter Verteidiger anfangen.
Mhm.
Ziemlich überraschend. Also nicht, dass er gespielt hat, es war ja schon auch durch die Ausfälle von Kaminski und weil ja Chao auch ein bisschen fraglich war und Sané ja auch noch nicht vollständig fit war. Also habe ich mir schon gedacht, dass Lode spielt.
Aber als Rechtsverteidiger war überraschend, ne? Also ich habe auch, als ich einen Aufstellungsbogen gesehen habe, habe ich klar mit einer Dreierkette gerechnet. Mit halt Lode, Chao und wen gab es da noch hinten drin?
Itakura,
ja. Sagen. Hatten wir noch einen?
Besten Verteidiger. Ja, und halt Cianoglu,
weil klar, dass der links Itakura, ist. Weil Palsson und Flick ja beide auch gespielt haben, habe ich gedacht, das wird safe in Dreierkette mit.
Genau.
Also,
deswegen war ich auch extrem verwundert, dass ich Chulinov nicht in der Ausstellung gesehen habe, weil ich mir dachte, wer macht denn jetzt einen rechten Verteidiger? Ja,
dann habe ich gedacht, das macht Salazar, weil er, glaube ich, im letzten Spiel. War auch nicht. Aber ich hätte dann gedacht, so vermutet anhand der Aufstellung, dass es dann vielleicht Salazar macht. Aber es wurde dann ja eine Viererkette mit Lode als rechten Verteidiger. Der auch am Ende mit 2 Assists quasi auch der Matchwinner wurde. Also,
Wobei man sagen muss, klar, die beiden Assists waren gut, aber trotzdem finde ich, es ist nicht nur eine Lodes-Hymne, die ich auf ihm singen kann.
Ja, ich fand ihn bis da, es war ein solider Auftritt von ihm. Also es war jetzt ein paar Fehler hinten drin, sowohl mit dem Ball als auch ohne Ball. Aber natürlich dann aus dem soliden Auftritt wird natürlich mit 2 Vorlagen ein sehr guter Auftritt. Ne? Also das ist dann aber so. Aber was mich halt an der Aufstellung so auch gestört hat vielleicht so ein bisschen. Wir haben 4-2-3-1 gespielt, Viererkette an sich finde ich gut. 4-2-3-1 an sich finde ich auch nicht schlecht. Aber
hast du echt das Gefühl, dass es ein 4-2-3-1 ist?
Ich glaube, das war ein 4-2-3-1. Also ich bin mir ziemlich
sicher. Für mich hat es jetzt irgendwie angefühlt, ich hätte aber gar nicht gewusst im Stadion, was das jetzt genau für ein System sein soll.
Also ich war mir sehr, sehr sicher, ein 4-2-3-1 und ich kann ja auch sagen, wie es gespielt wurde, und zwar die 3 Offensiven. Das fand ich nämlich das komplett Verrückte. Auf der 10 Bülter, rechts Drexler und links Salazar. Und da frage ich mich, wenn ich schon 4-2-3-1 spiele, dann spiele ich die nicht mit dieser Konstellation vorne.
Mhm.
Dann spiele ich mit Bülter links, dann spiele ich mit Drexler oder Salazar auf der 10. Wenn ich beide aufstellen will, dann muss ich Salazar irgendwie auf die zweite Sechserposition stellen, als quasi offensiveren Sechser. Und rechts dann irgendwie Schulinov oder so, aber nicht Bülter auf der 10, der muss bei mir über außen hin. Und dann Salazar muss für mich ins Zentrum, das hat man auch klar gemerkt, dass er in der zweiten Halbzeit, wo er dann mehr übers Zentrum kam, er auch da seine Momente hatte in Halbzeit 1. Da hat man ihn wenig gesehen. Und Drexler fehlt so ein bisschen einfach dieses, für einen Außenspieler halt diese Spritzigkeit, ne? Also 1 gegen 1 und so weiter. Ne? Das wäre sehr, sehr ballsicher und auch einen guten Blick für den Raum und so, aber als Flügelspieler sehe ich da schon eher einen Schulinov oder so. Also das hat mich gestört und das hat man auch gesehen, dass das in Halbzeit 1 nicht so ganz funktioniert hat, finde ich, im Spiel nach vorne.
Ja, okay, krass. Ich habe es gar nicht als, ich meine, ich habe es, sag ich mal, nur im Stadion sehen können. Nimmt man ja Sachen manchmal anders wahr, aber ich habe es jetzt gar nicht als 4-2-1 wahrgenommen, sondern schon Bülter als zweite Spitze und dann eher, ich konnte es auch selbst nicht ganz beschreiben, das war ja irgendwie dann für mich ein 4-4-2, aber ohne dass jetzt, also ich fand es auch in deinem 4-2-3-1, Salazar und Drexler waren aber auch keine typischen Außenspieler. Also die haben mich schon sehr in die Mitte fallen lassen. Es war jetzt aber auch keine richtige Raute, die da gespielt wurde oder irgendetwas, weil man ja seine zwei Sechser hatte. Also irgendwie, ich bin jetzt von einem flachen, sage ich mal, 4-4-2
also
ausgegangen.
Ich
vertraue ja schon.
Ich möchte jetzt auch keine Scheiße erzählen, aber das sah mir extrem nach einem 4-2-3-1 aus mit Bülter auf der 10. Vor allem gegen den Ball. Ich habe jetzt mit dem Ball, ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil da auch immer kreuz und quer einer steht, aber gegen den Ball bin ich mir da fast sicher, dass es ein 4-2-3-1 war. Ich check jetzt auch nochmal, wie verschiedene Internetseiten das aufgelistet haben.
Ja. Ich meine, so wichtig ist das ja auch nicht. Aber ich fand aber schon, sag ich mal, wenn du sagst, dass Bülter und Salazar Drexler und Salazar ausgespielt haben, habe ich auch so wahrgenommen, dass sie eher auf den Außenpositionen waren. Aber richtige Außen waren es ja trotzdem nicht. Also,
aber ich glaube auch, weil sie es tendenziell eher auch nicht sind.
Ne?
Ja, das, eben, die wollen über die Mitte kommen. Deswegen glaube ich, kann man das vielleicht so sehen. Und gerade auch in Halbzeit 2 kam Salazar auch deutlich mehr über die Mitte. Und da hat er auch seine beste Phase gehabt. Also das hat mich auch ein bisschen gestört und habe ich auch nicht ganz verstanden.
Ja, aber ansonsten muss ich sagen, fand ich jetzt das System jetzt auch vor allem, sag ich mal, defensiv hat es ganz gut funktioniert. Man muss ja sagen, Pálsson ist ja eigentlich eh der Spielertyp, der sich beim Spielaufbau hinten reinfallen lässt. Man hat es ja auch gesehen, dass dann oft Pálsson schon sehr, sehr tief stand. Dadurch dann ja auch, sag ich mal, fast teilweise eine Fünferkette im Spielaufbau. Das funktioniert, also das Schlimme ist, das macht er ja manchmal sogar, wenn wir mit einer Fünferkette spielen, damit das so eine halben Sechserkette, beziehungsweise steht dann dem Itakura auf den Füßen oder dem Sané. Aber so funktioniert es dann schon und da fällt es dann auch nicht ganz so auf, dass er, sag ich mal, relativ limitiert am Ball ist, ne, weil er dann die Kugel eigentlich nur hin und her schieben muss. Aber ich fand, dass unsere Defensive eigentlich wirklich ziemlich, ziemlich gut stand. Ich meine, man hat es mit Pálsson und Flick zwei Sechser. Dahinter Itakura und Schauer, finde ich, haben es auch sehr gut gemacht, zeigen auch, warum es meiner Meinung nach die beiden besten Innenverteidiger im Kader sind. Also ich sehe die auf jeden Fall beide vor Kaminski, aber auch vor Sané, muss ich ehrlicherweise sagen, der doch immer so ein bisschen für mich persönlich so für Harakiri-Fußball auch sorgen kann, beziehungsweise so nicht, obwohl er ja zweikampfstark ist, manchmal nicht so die Ruhe ausstrahlt.
Ausstrahlt vor allem. Es klappt ja auch oft bei ihm, das muss man halt auch sagen, aber ich kriege immer Herzklabaster, also wenn der manchmal am Ball ist.
Genau.
Ich habe jetzt auch nochmal hier gegengecheckt mit der Aufstellung, also die Apps sagen auch alle was anderes. Ich habe ein paar sagen 4-4-2, ich habe 4-2-3-1 gefunden, also vielleicht habe ich auch immer nur hingeguckt, wenn es mal ein 4-2-3-1 war, aber vielleicht war es auch irgendwie was durchgemischt ist oder so. Ja. Ich glaube auch, der Biskus ist gar nicht für Taktik verantwortlich. Ich glaube, der macht alles der Kreuzer.
Glaube ich auch. Konnte man ja auch am Spielfeldrand so ein bisschen sehen, sag ich mal, wenn da taktische Vorgaben durchgegeben wurden, dass das jetzt weniger der Biskus war.
Ja, ich glaube, also der sagt nur, komm Junge, renn ein bisschen mehr, ne? Schmeiß dich mehr rein und weiter geht's und so. Und der Kreuzer sagt ja, komm, lass dich fallen, klatsch tief, ne? Dann macht er ja der Kreuzer. Also ich glaube, der Biskus ist nicht der Taktiker im Team.
Ja. Das glaube ich auch. Ja, ansonsten muss man sagen, so der Start in die Partie rein.
Ersten 5 Minuten fand ich gut. Auch mit einem.
Da musst du sagen, waren auch die Fans auch da. Also man hat schon gemerkt, ich weiß nicht, wie es jetzt, du hast ja vom Bildschirm gesehen, wie es da, sag ich mal, auf die Gewitter, auf die ganze Partie. Also ich finde, man hat schon einen Unterschied gemerkt, dass jetzt, ja, ich denke mal, es waren eher so 45.000 bis 50.000, also ich glaube, es hieß 55.000, aber so viele hat man auch noch nicht verkauft. Aber man hat auch schon gemerkt, sag ich mal, dass die Fangesänge sortierter sind und das macht halt schon was aus.
Ja, oder in den ersten 5 Minuten, da haben wir auch Wir haben immer ein Pressing gespielt, wenn der Gegner irgendwie so ungenaue Bälle oder so mal gespielt hat. Dann sind wir wirklich Vollgas mit 5 Mann oder so, haben wir da gepresst und so. Das war wirklich auch cool. Wir haben jetzt, aber auch nur, finde ich, wenn der Gegner so ein paar Ungenauigkeiten in seinem Aufbauspiel drin hatte. Sonst haben wir das, glaube ich, jetzt nicht so extrem gemacht. Aber ja, und die Fans gerade auch am Anfang sehr, sehr stark. Ist natürlich unglaublich wichtig, dass die Fanszene wieder da ist. Das ist allein schon, du guckst ja in die Nordkurve und du siehst da 20 Fahnen und so. Das ist einfach auch ein Bild, was geil ist. Und ja, im Laufe des Spiels hat es dann aber auch so, man hat, die haben immer noch gesungen und so, aber es war halt eher so ein, ne?
Ja, ich habe es auch, im Stadion so empfunden, dass es da noch Verbesserungsbedarf
gibt. Ja, also aber die Leistung am Anfang hat aber auch jetzt noch, konnte jetzt noch nicht so übertragen auf die Ringe, ne? Also das Spiel.
Ja, der Funke ist ja nicht so übergesprungen. Man hat halt gemerkt, so am Anfang war halt die Euphorie da und dann natürlich, sag ich mal, zum Ende hin dann. Ja, also.
Zwischendurch hat man gesungen, so, einfach um so was zu singen halt, ne? Ja.
Genau, so geil war die Stimmung auch nicht. Und man hat auch, finde ich, ein bisschen gemerkt, dass viele, was heißt auch verlernt haben, aber so das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Kurven hat auch nicht mehr ganz so gut funktioniert. Ne? Also zum Beispiel diese typischen Schalke, Schalke, Schalke-Rufe, die eigentlich in der Nordkurve anfangen und die dann ja, sage ich mal, im Wechselgesang mit dem Rest des Stadions stattfinden, haben diesmal auch nicht so ganz funktioniert, weil dann, sag ich mal, das Rest des Stadions hat dann auch einfach auch Schalke, Schalke gesungen, wenn das die Nordkurve gemacht hat. Und wenn eigentlich, sag ich mal, der Rest des Stadions dran gewesen wäre, hat es irgendwie keiner gemacht und irgendwie war so ein halbgares Ding. Also da besteht auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf, aber sind ja wirklich ja, vielleicht viele nicht mehr gewöhnt. Ne?
Umso schöner ist, dass wir jetzt wohl hoffentlich fast alle 2 Wochen jetzt wieder die Chance zum Üben haben. Ne? Also
genau, das sollte sich wieder
bessern. 60.000 sind, glaube ich, ab jetzt erlaubt. Ich weiß jetzt nicht, ob ab dem 20. sogar Maskenpflicht und so weiter fällt.
Maskenpflicht war schon gar nicht mehr.
Ja, aber auch, glaube ich, nur auf dem Platz nicht. Also, ne? Also im Gang und so gab es
ja
wohl,
also
es gab sie wohl. Es war wahrscheinlich kontrolliert. Ne?
Genau, theoretisch. Also ich habe mich rangehalten. Ich glaube, ich gehörte aber gefühlt zu einem der wenigen.
Ja.
Das wurde jetzt da nicht so streng kontrolliert und auch nicht so von den Fans, sag ich mal, so streng durchgesetzt.
Und ich hoffe natürlich auch, dass das nächste Mal ich wieder anfeuern kann in der Nordkurve. Dann läuft das auch schon viel besser, glaube ich.
Mit der Stimmung, ja. Man muss ja auch sagen, jetzt die nächsten Heimspiele, müsste das nächste Heimspiel gegen Heidenheim sein, danach Bremen, danach Pauli. Also das sind jetzt auch Heimspiele.
Dicke Dinger. Ja,
muss vielleicht auch noch an sich, sag ich mal, genau, das wird die Stimmung, glaube ich, auch einfach besser sein.
Ich glaube auch, dass wir auch da nicht so viele leere Plätze sehen werden, die natürlich aufgrund der Kurzfristigkeit kamen, diese leeren Plätze. Ja. Und ich glaube, jetzt, wo es vorausgesetzt ist, du gewinnst natürlich dein Spiel in Dresden, was auch jetzt keine Selbstverständlichkeit ist. Aber dann wird die Bude auch eher so gut wie voll, denke ich.
Denke ich auch. Also ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht manche wirklich, ne, einmal aufgrund der Kurzfristigkeit, aber vielleicht auch manche wirklich noch Bedenken wegen Corona haben. Man muss sagen, die Inzidenzen sind ja trotzdem enorm hoch. Ne? Also wenn man sich das jetzt mit, weiß nicht, vor einem Jahr oder so vergleicht, ist ja doch schon zigmal höher. Aber ja, es hat ja trotzdem, sag ich mal, 50.000 Leute, würde ich mal so um den Dreh, nicht abgeschreckt. Also denke ich, es wird eher mehr werden zu den nächsten Spielen.
Und man muss irgendwie sagen, auch was auch durch Corona sehr vielleicht auch nochmal mehr wurde, ist, dass sich noch mehr Leute in die Nordkurve schmuggeln quasi. Ne? Weil es bei Corona, ja, während diesem nicht vollen Stadion sehr einfach möglich war, sich da nochmal zuzusetzen. Und ich glaube, dass die Leute einfach sagen, ja komm, lass weiter so probieren und so. Ich glaube, dass da auch nochmal die Nordkurve deutlich voller ist als sonst, weil einfach mehr Leute sich irgendwie rein...
Das kann sein, dass, sag ich mal, viele auch dann doch auch es in der Zeit lieben gelernt haben, weil ich habe ja, sag ich mal, sonst auch meine Stammplätze und bin jetzt ja dann auch während der Pandemie, sag ich mal, doch von Platz zu Platz gesprungen, weil man immer irgendwo anders saß. Ja. Und habe jetzt, sag ich mal, auch andere Plätze und war ja auch teilweise meine Nordkurve auch lieben gelernt. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass da jetzt dann doch die Nordkurve an den einen oder anderen Fan, sag ich mal, mehr dazu gewonnen hat.
Vor allem jetzt, da will man dabei sein, ne, wenn es das erste Mal wieder war und so weiter. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das Ticketsystem jetzt mit den Anfragen behalten werden oder ob sie wieder zum normalen Ticket, weil wäre theoretisch möglich. Bin ich gespannt und wie dann die Chancen sind, dann an Karten zu kommen. Und dann hoffe ich, dass ich nächstes Mal auch wieder von der Stadionatmosphäre berichten kann. Wenn ich mich noch dran erinnere.
Ja. Aber zum Glück erinnert sich ja hier an das Spiel. Deswegen ja. Die erste Halbzeit. Ansonsten, wie war dein Gefühl? Also ich fand es. Ich meine, Hannover, es kam jetzt auch nicht viel von Hannover. Also es war wieder, sag ich mal, so ein kontrollierter Auftritt, aber auch irgendwie, ja, ich habe so, das erste Halbzeit war so typisch Schalke irgendwie. Also wenn du es nicht gewusst hättest, dass da jetzt ein Aufstiegsaspirant oder ein vermeintlicher Aufstiegsaspirant, die in den Tabellen, was nicht, 14. spielt, hättest du damit auch nicht gerechnet. Also da hätten es auch zwei Mannschaften auf Augenhöhe sein können oder irgendwie der 8. gegen den 11. oder sowas. Also
da hätte jetzt auch Karlsruhe gegen Hannover spielen können. Ne? Also das war jetzt, genau. Ja, ein Spiel irgendwo auch ja, auf Augenhöhe vielleicht. Die dickeren Dinger gab es, würde ich sagen, mehr auf unserer Seite mit den zwei ja. Terodde-Dingern. Vor allem das erste, wo er ja so die Flanke kommt so weiter und immer weiter und immer weiter und erst am zweiten Pfosten und schießt dann Zieler an. Und Zieler, der aber auch schon im Hinspiel gegen uns auf einmal wieder in WM-Form kommt. Unglaublich, was er wieder alles rausgeholt hat. Dann den Lattentreffer vorm Tor und so weiter. Also die Hochkarätigeren hatten, würde ich sagen, mehr wir. Das Spiel sah aber bei uns nicht besser aus als bei Hannover, muss ich sagen. Also es war ein Spiel auf Augenhöhe ja. und hätte auch theoretisch mit einem 0-0 in die Pause gehen können.
Ja, aber die Chance hatten wir ja wirklich. Also ne, da war noch die zweite Chance von Terodde, wo er mit links, sag ich mal, so ein bisschen aus 5 Metern in Rückenlage gerät, den Ball rüberhämmert. An einem guten Tag macht er auch schon rein. Ich glaube, der Kopfball von Salazar an die Latte, aber auch noch in der ersten Halbzeit, oder?
Dadurch kam ja die Ecke, zweiten? Durch den Lattenkopfball.
Genau, dadurch kam die Ecke, genau. Also es waren wirklich, sag ich mal, schon 3 Chancen, wo ein Tor...
Auch nach super können, Flanke von nicht. Unserem Assist-König Lode, ne?
Genau. Also, der dann ja dann das erste Tor wirklich vorbereitet, muss man sagen, ja. ist er dann während der Ecke, dann nach der Ecke, handlungsschnell.
Wille war da, den Ball einfach festzumachen und zu halten. Und Itakura ist dann eher der Handlungsschnelle, der einfach sagt, komm, ich pläster den jetzt drauf. Und Torwart sieht den Ball wahrscheinlich so gut wie gar nicht.
Ja. Wobei ich muss sagen, also der Lodos war ich auch schon handlungsschnell. Also dass er da, sag ich mal, auch erkennt, dass Itakura frei ist in der Millisekunde. Also es hat es auch schon gewirkt, als hätte er absichtlich zu Itakura rübergespitzelt.
Ja, das fand ich auch, ja, das stimmt.
Und dann, sag ich mal, führst du eigentlich 1 zur Halbzeit. Ich weiß noch, ich habe so zur Halbzeit gesagt, irgendwie, ja, das ist irgendwie ja, typisch Schalke die Saison. Also ne, wir sind dann auch irgendwie, was heißt eiskalt, aber wir spielen jetzt nicht den besten Fußball, vor allem wenn man sich die anderen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte, des oberen Tabellendrittels anguckt. Aber irgendwie...
Und man weiß vor allem auch, wenn man zum Beispiel an so Spiele wie Düsseldorf sich daran erinnert, ne?
Ja.
Dass eine 1-0-Führung zur Pause oder kurz vor der Pause bei uns auch nichts heißen muss. Ne? Also
das stimmt.
Wir müssen daraus nicht Selbstvertrauen ziehen, sondern wir können dann einfach daran anknüpfen an der Leistung aus Halbzeit 1 und dann 5 Minuten später den Ausgleich kassieren.
Ja. So kam es dann ja auch.
So kam es dann auch.
Ich muss sagen, ich habe das Tor leider nicht mal gesehen, weil ich da gerade noch Bier holen
war. Warst wieder am Bierstand? Ja, ich
war... Ja, was heißt wieder? Natürlich. Wieder, ich war nur einmal, ja, einmal, nur einmal am Bierstand.
Einmal nur? Ja, ja, nicht vorm Spiel auch nochmal?
Nee. Oh. Auf dem Weg habe ich vielleicht das eine oder andere Bier getrunken. Aber ja, auf jeden Fall habe ich das Tor leider gar nicht sehen können. Habe mir aber im Endeffekt dann auch eine Zusammenfassung angeguckt, um das Tor zu sehen. Und ja, irgendwie fand ich... Ja, schlecht verteidigt. Also so ein bisschen Larifari. Ich glaube, Drexler ist es, der da den Ball schon so ein bisschen Larifari erst klärt. Dann kommt der Ball, sag ich mal, zurück in den Strafraum. Und dann ja, kann Teuchert sich da auch ja komplett unbedrängt, glaube ich, um sich selbst nochmal drehen. Ist eigentlich Loh in der Nähe, aber auch noch wirklich nur in der Nähe. Schafft sie nicht zu bedrängen. Ich meine, dann macht Teuchert es auch gut. Aber also es kann eigentlich nicht sein, dass im eigenen Strafraum Teuchert sich da um sich selbst drehen kann und immer noch unbedrängt zum Abschluss kommen kann. Ich meine, er macht es dann auch gut, aber so einfach darfst du dir jetzt den Ball nicht fangen. Vor allem, weil man wirklich sagen muss, ich finde, Hannover war jetzt auch in der ersten Halbzeit nicht gefährlich. Also, da merkst du schon... Hat
auch immer wieder Fehler drin.
Genau, da merkst du schon, sage ich mal, dass denen jetzt der Duck fehlt. Also, die haben da jetzt keinen Top-Stürmer, keinen Top-Angreifer. Das finde ich, merkt man schon in der Offensive.
Wir können ja über den Duck können wir nochmal reden, wenn wir gegen Bremen spielen. Also, wirklich, also der versemmelt auch pro Spiel 200-prozentige Hand drauf.
Ja, ich hoffe, dass das Ding uns dann genauso macht.
Ja, nee, den dritten haut er dann rein aus 30 Metern. Der ist dann drin. Und dann sagen alle, boah, der Duxch, der ist so geil. Ne? Dann macht er ein direktes Freischusstor.
Aber du erkennst ja schon den Unterschied zwischen dem
ja, natürlich, dem Weidern natürlich, und dem Duxch. Ich erkenne schon einen Unterschied zwischen 15 Toren und 2 Toren oder so. Den kenne ich auch schon. Aber der Dux, der wirklich, der wird da gehypt, als wäre der hier der neue Aubameyang oder so, aber der versiebt zwei Hochkaräter pro Spiel. Gebe ich dir die Hand drauf.
Ja, aber der Aubameyang hat ja damals auch immer was vergeben. Also er war jetzt ja auch nicht der Lewandowski, wenn man es jetzt übertreiben möchte.
Überspitzt ausdrücken. Ich habe den falschen Vergleich gewählt.
Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also der lässt auch schon was liegen. Aber ja, naja, dann stand es eben 1-1. Ich merke, auf den Druck kommen wir dann echt nochmal zu sprechen. Und am besten dann gar nicht, weil wir es halt gar nicht gegen Bremen thematisieren müssen, weil er eine ganz unauffällige Partie hatte. Aber bis dahin ist er noch ein bisschen. Aber ja, 1-1 und dann halt das Geile, eigentlich wirklich die schnelle Reaktion von uns, dass wir relativ schnell das 2-1 dann wieder nachgelegt haben. Das diesmal wirklich, sag ich mal, ein sehr, sehr guter Pass von Lode. Also, dass er dann den Raum erkennt, hätte ich jetzt dem Rampfte nicht zugetraut.
Ich hätte dem Rampfte auch nicht zugetraut. Der Rampfte hat auch abgebrochen vorher, also er nach hinten gespielt. Ja. Er hat den Ball nicht nach innen gelegt, sondern der nach hinten gespielt.
Ja. Und er kennt den Raum. Salazar drängt in den Raum rein und der knallt ihn dann einfach unter die Latte. Kompromisslos. Sehr, sehr guter
Geiles
Schuss.
Ding.
Genau so muss es sein. Aber wie gesagt, also Lode. Ich fand auch, dass er teilweise, man hat halt gemerkt, dass er auch fußballisch limitiert ist, aber er hat halt, sag ich mal, seine Rolle so ein bisschen, sag ich mal, wie ein Hövedes damals als Außenverteidiger gespielt. Ne? Also
ja, guter Vergleich.
Man hat gemerkt, sehr abgeklärt, er weiß, wie er sich defensiv stellen muss, er weiß auch, dass er als fußballisch nicht der Beste ist. Und er versucht die einfachen Dinge, die haben dann auch meistens funktioniert, auch wenn dann auch da nicht alles ankam und so, aber er hat es irgendwo, sag ich mal, souverän gebacken bekommen am Ende, ne? Zwei Assists. Und ist ja irgendwo dann auch Man of the Match, ne?
Ja, genau. Also ich sehe es genauso wie du. Er hatte auch mal ein paar Ballverluste drin. Einen, der sogar hätte auch noch schwerwiegender enden können, da erinnere ich mich dran. Wie gesagt, am Ende hat er sonst eine solide Partie gemacht, auch wenn nicht alles geklappt hat. Und dann macht er zwei Vorbehalten und dann ist er der Man of the Match. Ne? So einfach ist das. Ja.
Ja.
Als Rechtsverteidiger, als gelernter Innenverteidiger halt auch auf der rechten Verteidigungsseite. Also ich denke, da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Großen. Er hat, glaube ich, das Beste rausgeholt aus dieser Situation. Und jetzt hoffen wir, dass gegen Dresden dann vielleicht Windheim oder Aydin da wieder starten können.
Ja.
Damit wir da einen richtigen Rechtsverteidiger haben.
Sicherlich, sicherlich. Und ansonsten muss man sagen, das war dann auch nach dem 2-1 so die beste Phase von Schalke.
Boah.
Also ich fand wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange es angedauert hat. Ich hätte jetzt so gesagt, im Stadion vielleicht eine Viertelstunde.
Vielleicht 10 Minuten auf jeden Fall, genau. Powerplay.
Also da haben sie wirklich auf 3-1 gedrückt, auch untypisch für uns, muss man sagen, haben wir in der Saison auch noch nicht so oft gemacht. Und eigentlich hätte es dann auch fallen müssen. Wir haben dann wirklich extrem gute Chancen, lassen dann auch liegen, teilweise kommt der letzte Pass nicht an. Und dann, dann ist es halt, sag ich mal,
dann
so.
Dann musst du wieder zittern.
Genau, dann ist es aber, sag ich mal, auch typisch, das hat jeder Erstligist, wenn er nicht, oder auch Zweitligist, wenn er jetzt nicht Bayern München heißt oder sag ich mal, wie Bayern München spielt. Dann musst du halt zum Ende wieder zittern. Wir hatten jetzt auch ein bisschen Glück, dass Hannover jetzt, dass ich mir da auch nicht mehr großartig was anfangen konnte, sondern glaube ich nur so eine Halbchance. Ich muss sagen, ich hatte mal richtig die Krise bekommen, da in der 92. als der Schiri auch wirklich eine sehr komische Armbewegung gemacht hat. Und ich dachte, es gibt 11 Meter. Ich habe mich schon so halb schreiend weggedreht und dachte mir, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt in der 92. ein Handelfer gegen uns bekommen. Waren ja zum Glück, glaube ich, einfach irgendwie Freischuss oder Abstoß. Und das sah im Stadion echt. Ich weiß nicht, wie du es jetzt vom Fernseher gesehen hast, aber ich war wirklich...
Ich habe ich war fertig mit den Nerven. Als der Freistoß gepfiffen wurde, habe ich mich entschieden, einfach auf die Toilette zu gehen und Pipi zu machen. ich konnte es nicht aushalten, weil das auch so wichtig war. Und dann, als ich zurückkam, hat er dann nur was davon geredet, nee, das war Brust, war kein Elfer. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh Gott, war gut, dass ich das nicht gesehen habe, sonst wäre ich... Ja. Weiß ich nicht. Sonst habe ich ja auch nochmal mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus gelandet, glaube ich.
Ja.
Aber ich habe es mir dann im Nachhinein nochmal angeguckt. Und die Hannover-Spieler haben ja schon richtig gejubelt, alle. Ne? Also, die haben schon sich alle richtig gefreut, dass es einen Elfer gibt.
Ja, vor allem, man muss sagen, der Schiri hat doch wirklich
sehr,
sehr komisch hingezeigt. Man hat es halt, also ich dachte wirklich, es gibt da jetzt einen Elfer. Und habe schon, sage ich mal, so alles uns aus den Händen weggleiten sehen in der 92. Und dachte mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist auch so typisch Schalke. Machen sie eigentlich zu, irgendwie 1000 Gedanken innerhalb dieser 3-4 Sekunden der Unklarheit. Aber ja.
Umso größer ist dann die Erleichterung und die Freude, wenn es dann abgepfiffen wird.
Absolut.
Und so war es, glaube ich, bei dir im Stadion, so war es auch bei mir vom Fernseher. Also da fällt immer eine Last ab, wenn man da so zittern muss. Ey. Und dann darf man sich auch entspannt am Abend Darmstadt 98 gegen Bremen angucken. Und
oder eben bei dem Spiel einschlafen, so wie ich es getan habe. Ich wollte extra das Spiel schauen und rat mal, wie viele Spielminute ich schon eingeschlafen bin.
In der 15.
Ja, genau. Ich bin in der 15. Ich habe also die rote Karte habe ich nicht mehr mitbekommen, sonst nichts vom Spiel. Ich wollte extra das Spiel gucken, bin in der 15. Minute oder so. Ich habe noch die beiden Chancen. Von Darmstadt habe ich gesehen, dann habe ich noch von dem Dingschi die Chance gesehen. Danach bin ich eingeschlafen. Hatte nur am nächsten Tag das Spielergebnis gesehen, beziehungsweise an dem Abend. Ich bin dann irgendwann wieder wach geworden. Aber das Spiel dann schon vorbei und dann habe ich mich ins Bett gesteppt. Also zum Spiel kann ich dann leider noch nicht so viel sagen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich jetzt heute in der Podcast-Folge so ein bisschen was analysieren kann, aber das musste.
Die erste Halbzeit war sehr wild.
Ich hatte auch das Gefühl, also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich noch wach war, kam es mir auch vor, als wäre Darmstadt die bessere Mannschaft gewesen. Aber das ist,
vor allem in der ersten Halbzeit waren die schon, ja. Am Ende hatten wirklich beide richtige Hochkaräter. Und dann, wo Darmstadt in Unterzahl war, wurde es natürlich schwieriger. Aber die haben es in der ersten Halbzeit noch sehr, sehr gut gemacht in Unterzahl. Also hatten da auch immer noch irgendwie Akzente und so. Aber Bremen hatte schon dann die größeren Dinger. Also da hatte irgendwie der Schmidt, haut den fast aufs leere Tor an den Pfosten. Und dann der Nachschuss wird vom eigenen Spieler abgefälscht und so. Also die hätten schon vorher führen müssen. Und dann hofft man natürlich, dass das Tor nicht mehr fällt, weil es war dann in Darmstadt in der zweiten Hälfte, hat man gesehen, das wird nichts mehr, wenn nur noch ein Lucky Punch oder so. Und dann hofft man natürlich, vielleicht kriegen sie noch ein 0-0 über die Runden, das wäre natürlich perfekt für uns. Und dann hat Bremen halt noch das Tor gemacht und dann war das Ding auch durch. Also zweite Halbzeit war nicht mehr so aufregend wie Halbzeit 1.
Ja, Pauli leider auch gewonnen. Hätten auch gar nicht gewinnen müssen, so gut waren sie gar nicht. Aber Hamburg hat wieder liegen
Hamburg lassen. Hat nicht mehr so Lust auf Aufstiegskampf, glaube ich.
Genau, Nürnberg hat auch gegen Dresden.
Die Tradition.
Nürnberg hat auch gegen Dresden unseren nächsten Gegner nur einen Unentschieden geholt, obwohl, glaube ich, auch da deutlich mehr verliegt gewesen wäre.
Und davor hat übrigens auch Pauli nur einen Unentschieden gegen Dresden geholt.
Genau, also die sind, jetzt gehen die, sag ich mal, Favoriten oder gehen die Aufstiegsaspiranten ganz gut dabei. Also dürfen wir nicht unterschätzen. Aber ja, ich meine, jetzt an sich muss man sagen, jetzt nach dem Spieltag, klar, es ist erstmal Länderspielpause, aber wir sind wieder voll im Geschäft. Eigentlich Wahnsinn, weil ich erinnere mich noch, wie ich vor zwei Wochen nach dem Rostock-Spiel lagen ja wirklich die Nerven blank, wir haben nicht mehr lange geglaubt, auch eigentlich vollkommen zurecht und jetzt sind wir innerhalb von zwei Spieltagen doch wieder so rangerückt. Ich meine, klar, Bremen und Pauli, glaube ich, sind beide noch 4 Punkte weg, ne? Aber
spielen aber auch noch gegeneinander.
Genau. Und Darmstadt aber halt nur 1 Punkt. Von daher, wir sind am Relegationsplatz dran. Und von daher, ja, hab ich auch ein bisschen auch von daher gesagt, aber nee, es ist jetzt so. Ja,
mittendrin stand nur dabei, auf einmal wieder.
Genau, ja, also, wir sind voll im Geschäft. Und
das Problem ist nur, immer wenn man das gedacht hat, haben wir danach das Spiel die Punkte liegen lassen und dann waren wir wieder hinten dran. Also jetzt muss auch mal die Serie kommen, die länger als 2 Siege hinausgeht. Du musst auch mal 3, 4 Spiele am Stück gewinnen. Also Dresden und Heidenheim noch und dann bist du mit Sicherheit auf 3, sage ich.
Ja, vor allem das Krasse ist ja wirklich, sag ich mal, falls wir das Dresden-Spiel gewinnen sollten, dass danach, wenn wir gegen
Heidenheim spielen, da geht es richtig ab.
Ne? Genau, wenn wir nicht gegen Heidenheim spielen, dann spielt, glaube ich, Pauli gegen Bremen. Das heißt, von dem mit einer Punkte liegen lassen. Und ich gegen mich spielt Darmstadt nochmal. Ich spiele nie gegen Nürnberg, kann das sein?
Ja, ich müsste.
Also auch da wird einer abreißen lassen müssen. Also solltest du es wirklich Dresden und Heidenheim die beiden Spiele gewinnen, dann wirst du wahrscheinlich auf Platz 3 sein. Oder zumindest wird dann noch einer oder zwei Vereine abreißen lassen müssen. Ja. Also
wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über Dresden sprechen oder ob es.
Genau, das können wir ja auch schon mal, jetzt sagen. Es wird auf jeden Fall in der Länderspielpause auch wieder eine Folge kommen. Ich meine, es ist jetzt ja diese Woche auch der Geschäftsbericht rausgekommen. Dafür wollen wir uns natürlich dann auch Zeit nehmen. Vielleicht auch nicht wieder zu zweit, sondern zu dritt. Also es lohnt sich auf jeden Fall nächste Woche wieder einzuschalten. Und dann werden wir uns den Geschäftsbericht annehmen. Ich denke mal, dass wir dann auch ein bisschen über das Dresden-Spiel reden werden. Und dann auch natürlich unsere Tipps, die ihr alle heiß ersehnt erwartet, dann auch abgeben.
Genau. Ist ja auch schön, dann habe ich noch eine Woche mehr Zeit zu analysieren. Werde ich mir bestimmt nochmal die halbe Dresden-Saison anschauen und dann meinen Tipp abgeben natürlich.
Ja, würde ich dir auch empfehlen.
Ja, wie gesagt, ich bin jetzt der Jäger. Ja.
Ja, natürlich. Genauso wie es Schalke ist. Ne? Also, wobei Schalke jetzt vielleicht schon ein bisschen näher dran ist als du, aber man merkt ja, die Hoffnung braucht man ja nicht aufgeben. Genau. Vielleicht patze ich ja auch nochmal. Ne?
Genau.
Aber ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Hast du Hoffnung jetzt so? Also
ich beobachte auf jeden Fall, wie ich nach jedem Spiel, dann nach jedem Sieg wieder auf die Tabelle schaue und gucke, und das impliziert, du weißt schon, dass ich auch Hoffnung noch irgendwie habe. Also sonst würde ich mir die Tabelle gar nicht mehr angucken und sonst wäre ich das schon abgeschrieben. Aber ich gucke jede Woche drauf und die Tabelle sagt auch nach den letzten beiden Wochen, ist jetzt eher wieder für uns gelaufen, sodass man die Hoffnung natürlich wiederkommt. Und wenn du dann auch noch Dresden schlagen solltest und dann gehst du ins Heimspiel gegen Heidenheim und dann gehst du ins Heimspiel gegen Bremen und dann gehst du ins Heimspiel gegen Pauli und da habe ich so Bock drauf vor 60.000. Und ich hoffe so sehr, dass wir dieses Heidenheim und Dresden Spiele gewinnen, damit es so heiß wird in der Veltins Arena. Da habe ich so Bock drauf. Und
da setze ich auch drauf. Also die beiden nächsten Spiele, sag ich mal, müssen Siege sein. Und dann geht es halt einfach in den letzten Duellen, ist einfach Crunch-Time. Das ist dann einfach, dann müssen der Drechsler, der Bülter, der Terreuter, da müssen sie zeigen, dass sie alle erfahren sind, dass sie alle schon mal aufgestiegen sind. Da erwarte ich dann, sag ich mal, dass der Drechsler nochmal zu seiner Leistungsgrenze kommt. Dass der Latzer nochmal ein Faktor wird, nee, am besten, er kann vielleicht sogar auch weiter auf der Bank bleiben, aber da setze ich einfach drauf, dass dann auch die erfahrenen Spieler wirklich dann nochmal so die letzten Prozent aus sich rausholen oder insgesamt die ganze Mannschaft. Und dann hat es auch immer was mit Glück, mit Pech, ne? wie effektiv sind wir, du darfst keine Patzer mehr machen, wie pfeift der Schiri, vielleicht kriegen wir auch mal einen Elfer. Aber da müssen wir halt hinkommen, dass wir wirklich in diese letzten Spiele reingehen und noch eine Chance haben. Und ich glaube auch wieder so ein bisschen daran. Also
ich habe sehr Schiss vor dem Dresden-Spiel, muss ich sagen, weil ich uns kenne und ich kenne auch bei Dresden auch da ist es nicht ruhiger als bei uns, sind wir ehrlich.
Genau, das ist jetzt auch ein echter Hexenkessel und man hat ja gesehen jetzt bei Nürnberg und Pauli, die haben jetzt auch Punkte liegen lassen. Und das, obwohl
Dresden, Mannschaften, die mitten im Abstiegskampf sind, ne, also die hauen alles raus. Also das wird ein absolutes Dreckspiel, das weiß man jetzt schon. Ja. Und die werden aber sich so reinschmeißen und so auch gegen den Mann alles geben. Also normalerweise sollten sie das tun. Es kann natürlich sein, dass die Mannschaften auch immer einen Totalausfall haben. Es kann auch sein, dass der Druck denen zu viel wird. Aber wir müssen auch erstmal aufpassen, dass der Druck uns nicht zu viel wird, weil da wird jede Menge Druck kommen, bin ich mir ganz sicher. Ja. Aber jetzt habe ich schon zu viel für nächste Folge vorweggenommen.
Ja. Aber sag ich mal, wenn ich jetzt irgendwie auf die letzten Spiele blicke, was mir echt nochmal Hoffnung gibt, ist, mein Uwean sollte auf jeden Fall wieder da sein, muss man schon sagen. Es ist
einfach eine klare Verstärkung. Die Länderspielpause kommt gerade richtig.
Genau, und halt so ein bisschen unser X-Faktor, sage ich mal, Windheim hoffentlich. Ich meine, wir haben jetzt ja erst zwei Spiele gesehen, zweieinhalb. Aber echt nur anderthalb? Waren nicht im Pokal?
Ein Freundschaftsspiel gegen Köln.
Im Pokal und dann im Ligaspiel, oder?
Nee, im Pokal hat der Windheim nicht gespielt.
Nee, habe ich das falsch in Erinnerung? Habe ich. Ja, habe ich dann wohl. Dann halt nur wirklich anderthalb, aber ich hoffe, dass er halt an diese Leistungen einigermaßen anknüpfen kann. Und wenn wir dann auch mal wieder, ich meine, Lode hat es jetzt gut gemacht und das hat auch teilweise Schulen auch gut gemacht, aber wenn wir da dann wieder einen gelernten Rechtsverteidiger haben, der aber auch Offensivdrang entwickeln kann, dann hoffe ich einfach, wenn wir wirklich über rechts und über links erstmal wieder Gefahr ausstrahlen können. Jetzt scheint es ja, Salazar wieder Form verbessert, Drechsler macht es auch mehr oder weniger solide, dass die Spieler langsam, sage ich mal, zu ihrem Maximum kommen und wir, sage ich mal, auch so das Maximum aus dem Kader rausholen. Ne?
Ja, also, genau.
Das muss man ja auch sagen, wenn man sich die zweite Liga anguckt, die anderen Mannschaften, da gibt es auch keine Mannschaft, die voll durchmarschiert. Bremen, da fällt jetzt der Toprak wahrscheinlich auch ein bisschen länger aus. Ich meine, der Dux wird durch Corona, also
der ist dann... Der wird wieder da sein.
Genau, der wird wieder da sein. Aber das sind jetzt auch alles, was heißt keine Übermannschaften, aber auch wenn Darmstadt gut drauf ist oder auch Pauli, die kannst du halt trotzdem schlagen. Also wird zwar schwierig, aber ich denke schon, dass wir da auf Augenhöhe sind, auch wenn wir nicht den attraktivsten Fußball spielen.
Spielerisch sind die uns vielleicht auch überlegen, das muss man so sagen, der Trumpf muss sein, 60.000, Veltins Arena, der Gegner ist eingeschüchtert, du hast volle Motivation und willst alles raushauen. Und von der Qualität der Spieler, ich glaube immer noch, die ist da, auch wenn wir die schon ab und an mal angezweifelt haben. Aber sonst wären wir nicht da oben, muss man sagen, mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Ich glaube, da setzt sich dann Qualität irgendwann doch mal hat sich schon öfter durchgesetzt jetzt, als jetzt die schönere Art und Weise, wie man Fußball spielt. Ja, darauf müssen wir hoffen. Also das ist die Chance, die wir haben. Aber erstmal musst du erstmal musst du deine Hausaufgaben machen mit Dresden und Heidenheim und dann kommt die Klausur, ne, mit Bremen, Pauli, Nürnberg, Darmstadt.
Darmstadt auch davor, genau. Also das wären natürlich extrem, extrem heiße Duelle. Also ja. Ich mache das immer so als neutraler Beobachter, jetzt auch als Schalke, man kann sich darauf freuen. Wir sind, sag ich mal, wieder in der Position,
wo es
uns alles geht. Ist natürlich auch echt schwer fürs Herz. Also sind wir, glaube ich, alle nicht mehr gewöhnt. Ich meine, also die letzten Jahre ging es jetzt ja selten um so viel, aber ja, das ist doch, sag ich mal, schön, dass es wieder um irgendwas geht, dass man da so mitfiebern kann, dass es auch so spannend wird. Ich glaube, man kann schon jetzt sagen, auch vor allem durch die Punkte, die wir liegen lassen haben gegen Rostock oder Karlsruhe, es wird nicht so sein, dass wir am 32. Spieltag schon durch sind, sondern es wird auf jeden Fall bis zum 34. Spieltag. Genau. Also bis dahin wird es gehen, außer man, sag ich mal, scheidet schon früher aus, aber man wird es, sag ich mal, wenn man dann am 34. Spieltag immer noch in der Verlosung ist, dann hat man alles richtig gemacht und dann gehört mir auch ein bisschen Glück dazu und ich hoffe, dass wir das jetzt in den letzten Wochen dann der Saison auch erarbeiten.
Ich glaube auch, dass es darauf hinauslaufen kann, dass entweder am 16. Mai ist es dann, glaube ich, entweder eine Podcast-Folge zu hören sein wird, wo wir einfach absolut am Boden sind, oder es kommt keine Podcast-Folge, weil wir immer noch am Durchfeiern sind, dass wir die verschieben. Also darauf, ich kann mir gut vorstellen, dass es darauf hinauslaufen wird.
Ja, darüber will ich jetzt gar nicht denken. Darüber will ich jetzt noch
gar nicht. Ich auch nicht. Das ist alles Wunschdenken. Ich habe letzte Woche noch gesagt, lass auf uns fokussieren. Und jetzt bin ich auch schon wieder am Träumen. Es ist unglaublich. Mein Gott, Schalke. Was machst du mit mir?
Ja, komm, wollen wir am Ende der Folge noch einmal hier Thema Schalke, Thema Fußball abhaken. Wir haben ja, sag ich mal, schon thematisiert, Formel 1. Sind wir so kleine Fans. Die Saison hat begonnen. Du hast ja heute auch geguckt, oder?
Ich habe es mir heute selbstverständlich angeguckt. Erste Rennen ist natürlich auch besonders spannend, um zu gucken, wer steht wo, wie gut ist wer, welches Auto konnte.
Ja, vor allem, weil man ja sagen muss, weil diese Saison gibt es ja doch irgendwie verschiedene oder, sag ich mal, neue Regularien, die das Feld so ein bisschen aufgemischt haben. Sonst war ja schon, sag ich mal, am Anfang der Saison immer klar, eigentlich kann nur Mercedes und Red Bull um den Titel mitfahren. Und jetzt, wie man ja, sag ich mal, seit spätestens heute weiß, aber wusste man ja vielleicht auch schon nach dem Qualifying, nach den Trainingseinheiten und so, Ferrari ist vorne dabei, ne?
Ja. Oder guck dir mal Haas an. Also Kevin Magnussen wird Fünfter im Haas. Ne? Die haben letzte Saison 19 und 20 reserviert gehabt. Und jetzt ist der Fünfter. Also komplett durchgemischt. Ich bin ja ein bisschen Lando Norris-Fan und ich glaube, da habe ich diese Saison nicht so viel zum Mitfiebern. Das McLaren unterirdisch bislang im Qualifying und im Rennen, also genauso wie Aston Martin. Jetzt halte ich zu meinem halben Landsmann natürlich Max Verstappen. Du als großer Hamilton-Fan einfach auch, ne, damit wir auch so ein bisschen
Wir brauchen die Spannung. Wir brauchen auch die Rivalität.
Genau.
Von daher für mich heute ein erfolgreicher Tag, auch wenn, sag ich mal, der Mercedes nicht so stark scheint.
Es kann natürlich auch am Ende, dass Leclerc oder Sainz dann, dass die beiden Hamilton und Verstappen gar nichts damit zu tun haben werden. Aber ich glaube, Verstappen rechne ich schon noch Chancen aus. Also so ist es nicht.
Ja, ich Hamilton auch. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Mercedes sich, die werden sich verbessern, sag ich mal, sobald es Richtung Europa geht.
Und es ist ja öfter auch so, im ersten Rennen, dass irgendwie andere diese Chance nutzen können und dann auch sehr gehypt werden und dann im Laufe der Saison kristallisiert sich dann doch heraus, dass Red Bull und Mercedes dann doch die Stärkeren sind. Aber es ist ja auch schön, nächste Woche Länderspielpause, interessiert uns beide jetzt nicht so, aber nächste Woche ist auch Formel 1 und dann haben wir wenigstens ein Ding, worauf wir uns freuen können.
Ja, also für jeden, der halt jetzt ein bisschen was für Motorsport übrig hat oder der vielleicht irgendwann mal Formel 1 geguckt hat und es dann aus Langeweile, sage ich mal, aufgrund der Mercedes-Dominanz irgendwie abgebrochen hat. Ich denke, diese Saison
jetzt ist die Zeit,
kämpfen da auf jeden Fall mehrere Fahrer um die Spitze und um den Weltmeistertitel. Von daher könnte es spannend werden. Also ich weiß auch nicht, ob ich es schaffe, mir jedes Rennen anzugucken, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, wenn sich das irgendwie zeitlich einrichten lässt.
Ich war ja auch so, also ich habe ja auch die Formel 1 dann aus den Augen verloren, weil mir Ja, mit Rosberg, das habe ich noch geguckt, weil Rosberg halt auch deutsch war und man natürlich so hält, ole ole. Ja,
zu deinem Nationalhelden natürlich.
Genau. Und die haben sich da auch ein geiles Battle geliefert, muss man auch so sagen. Und dann habe ich die Formel 1 aus den Augen verloren, weil dann Hamilton und Mercedes einfach jedes Jahr komplett dominiert haben. Und ja, aber so seit auch letztem Jahr, wo es wieder spannend war, habe ich wieder Bock auf Formel 1. Und es zeichnet sich ab, dass dieses Jahr auch spannend werden könnte, weil Ferrari noch dazugekommen ist. Vielleicht sogar als schnellstes Auto da zur Zeit. Ja, man muss sehen, wie schnell Red Bull noch so ist. Also den traue ich auch viel zu. Mercedes ist so lange eher so Nummer 3. Was ja, die Pace angeht.
Die kommen noch, da habe ich Vertrauen. Die haben,
ja, ja, ich glaube, ich
habe die letzten Jahre immer gezeigt, dass sie das halt sehr gut weiterentwickeln können und an sich ein gutes Team und mit Hamilton ja auch natürlich den besten Fahrer. Also von daher, da bist du immer Favorit. Oder gehörst du zum Favoritenkreis. Ja. Aber ey, wir haben jetzt auch schon wieder ein bisschen über Formel 1 geredet. Ich glaube, es reicht auch. Am Ende sind wir noch ein Schalke-Podcast. Wir wollen euch jetzt ja auch nicht nerven. Aber es ist ja auch so eine kleine Leidenschaft, sage ich mal, von uns. Ne? Von daher würde ich sagen, sehen wir jetzt irgendwie auch schon am Ende der Folge. Sei denn, dir liegt noch irgendwas auf dem Herzen, Moritz, aber
scheint
mir nicht zu sein. Nein. Also von daher, ja,
wünsche ich euch alle. Hast du mich immer wieder richtig gelesen, Julian?
Genau, ja, genau. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen eine schöne Woche und wie gesagt, nächste Woche könnt ihr wieder einschalten. Da geht es ein bisschen um den Geschäftsbericht, ein bisschen über die Finanzen. Vielleicht, wir versuchen, dass es nicht zu öde wird. Natürlich reden wir auch so noch ein bisschen über Sportliche. Und wie gesagt, wahrscheinlich sind wir nicht zu zweit, sondern holen uns da wieder einen Experten dazu.
Genau. Und die letzte Folge ist ja gut angekommen. Als
genau.
Auch kleinen Hinweis, wer der Experte vielleicht auch sein könnte.
vielleicht gibt es ein Comeback.
Ja. Ne? Also die treuen Zuhörer könnten vielleicht schon erahnen, was kommen könnte. Aber ja, wir wollen natürlich auch noch ein bisschen Überraschung noch da lassen. Ne?
Ich freue mich schon drauf. Von ich daher, auch. Das war's von mir. Glück auf, Moritz, jetzt kannst du ja deine letzten Worte loswerden.
Ja, also es geht jetzt Richtung Länderspielpause, Jungs. Jetzt nochmal alles geben und reinhauen. Nein, Entschuldigung. Das war ein ich wünsche euch auch allen wunderschöne Woche, einen wunderschönen Start, wunderschönen Montag. Und
genieß das schöne Wetter.
Stimmt. Wird ja an die 20 Grad diese Woche. Kann man den Schalke-Sieg doppelt genießen. Ja. Wenn ihr in Gelsenkirchen wohnt, geht auf die Halde, ne, mit schönem Blick auf die Felddienstarena, dann um noch mal eine Verbindung zu Schalke 04 herzustellen. Genau. Glück auf.
Ciao.